Der Mai ist gekommen und wir kommen gleich hinterher. Schönen guten Morgen im Frühlingsmonat. Es könnte alles so schön sein, wenn nicht, naja, dazu kommen wir gleich. Vorher aber freue ich mich erst einmal über meinen Studiogast, Bischof Christian Steblan ist da. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, es könnte alles so schön sein, wenn nicht. Ich ahne, was Sie meinen und ich vermute ja, ich weiß eigentlich schon, dass es jetzt nicht Heuschnupfen ist, den Sie meinen.
Das stimmt.
Aber wie Sie schon sagten, dazu später. Jetzt feiern wir Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Geht es Ihnen auch so? Es gibt jedes Jahr wieder so diesen einen Moment, an dem nehme ich bewusst wahr, meine Güte, ist es draußen schön grün geworden. Also als wenn über Nacht mit einmal alles angefangen hätte zu wachsen, zu blühen und zu sprießen, oder?
Ja, ist ja auch fast so, oder? Na, Ende April, Anfang Mai, ich finde auch, das ist so der staunenswerteste Moment im Jahr, wenn das Grün kommt und plötzlich ist es da. Und ich will dann doch einmal sagen, was für ein Segen, wo wir leben dürfen, denke ich dann. Wenn Sie schon mal eine Weile in einem Land gelebt haben, wo der Regen nicht so regelmäßig kommt, wir merken das ja oft gar nicht.
Klingt so, als hätten Sie es?
Ja, habe ich.
Wann?
Na, ein Jahr in Israel, da hat man ein Gefühl dafür, was es heißt, wenn der Regen ausbleibt, wenn die Fruchtbarkeit des Landes nicht so immer automatisch von selbst ist. Und wenn die mich dann hier besucht haben, dann sind die immer durch diese grünen, durch dieses grüne Mitteleuropa gefahren und gesagt, das sieht ja unglaublich grün aus.
Ja, ja, ja.
Und zwar immer zu. Also, jetzt sehen wir es nochmal richtig. Und das wollte ich dann doch sagen. So viel Glück und Segen. Und im April sieht man dann das auch mal, was man ja sonst einfach so automatisch hinnimmt.
Ja, ja, Frühlingsanfang ist ja schon im März gewesen, aber irgendwie nehme ich den Frühling in diesen Tagen am Ende jetzt des Aprils und Anfang Mais nochmal besonders wahr. Was verbinden Sie theologisch oder auch spirituell mit dem Frühling?
Theologisch? Ja. Lassen Sie mir eine Kurve.
Ja, gerne.
Ja, darf ich?
Ja.
Frühling heißt auf Hebräisch Aviv. Aviv.
Aha.
Und der Prophet Ezechiel in der Bibel, im Alten Testament, der wird in die Siedlung Tel Aviv gebracht. Frühlingshügel. Und das ist nicht das Tel Aviv von heute, sondern das lag in Babylon.
Aha.
Der wurde ins Exil gebracht. Und da sind ihm die Worte Gottes vom neuen Anfang gesagt worden. In diesem Hügel Frühling, in dieser Frühlingssiedlung im Exil, in der Gefangenschaft. Da die Worte vom neuen Anfang. Was wollen Sie noch theologisch zu Frühling wissen?
Es ist toll, das reicht mir schon. Ich versuche zu folgen. Aber Tel Aviv, auch wenn das damals nicht das heutige Tel Aviv ist, heißt aber auch heute noch Tel Aviv Frühlingshügel?
Ja, das Tel Aviv heute ist genau nach diesem Tel Aviv bei Ezechiel benannt worden.
Ah, okay.
Als Zeichen des neuen Anfangs.
Herr Bischof, jetzt habe ich vorhin gesagt, es könnte alles so schön sein, wenn nicht und ja, da kommt jetzt nichts irgendwie Geheimnisvolles und Überraschendes von mir, sondern ich meine tatsächlich den Krieg. Das ist doch, ich sage jetzt nicht das Wort, aber ich meine es genauso. Und täusche ich mich oder rückt der Krieg nicht auch irgendwie immer dichter an uns ran? Also die Drohgebärden aus Moskau, die finde ich schon ganz schön beängstigend. Also ich frage Sie jetzt mal als Seelsorger, wie sollte ich, wie kann ich damit umgehen?
Ja, das ist schon sehr beängstigend. Ich nehme mal das Wort auf und sage, das ist wirklich schrecklich. Und das geht uns allen, das geht ja ganz vielen Menschen so, dass das wirklich Angst macht. Und dazu die Ohnmacht,
ja, diese nicht Hilflosigkeit.
nicht richtig viel tun zu können und die Angst dazu. Und das mischt sich dann, ich sag mal so, als erstes, glaube ich, ist es immer gut, das auszusprechen, das zuzulassen, das ruhig auch vor Gott zu tragen. Und dann aber auch, oder dadurch, nicht in der Angst zu erstarren. Da sind ganz viele Menschen, die brauchen uns jetzt. Und gerade auch die Kinder in ihrem Erleben, oft vielleicht der ersten Erleben von solchem Schrecken in dieser Welt. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, darüber zu reden. Ich weiß, dass das ganz viel in den Schulen auch im Religionsunterricht getan wird oder in den Gemeinden, dass die Menschen darüber und miteinander reden, zuhören und niemanden allein lassen. Wir haben als Kirche extra auch nochmal so ein zusätzliches Seelsorgetelefon eingerichtet. Mhm. Also wir haben ja sowieso Seelsorgetelefone immer geschaltet, aber an dieser Stelle, glaube ich, ist es nochmal ganz wichtig, zum einen eine Helpline zu haben für die Menschen, die hierher geflüchtet sind und die ja voller Traumata sind, dass sie eine Anlaufstation haben, aber dass auch wir alle irgendwie immer wieder die Möglichkeit haben, darüber zu reden, gerade wenn Menschen einsam oder allein sind. Und dann kommt diese Angst dazu.
Also ich finde das gut, dass Sie das nochmal ansprechen, auch die Kinder an dieser Stelle. Und damit sind eben nicht nur die Kinder jetzt gemeint von den geflüchteten Menschen, sondern tatsächlich die Kinder, unsere Kinder. Und dass die, ja, dass wir nicht unsere Angst über die Angst der Kinder stellen oder die dabei vergessen. Und häufig ist es bei Kindern ja auch so, dass die gar nicht so schnell damit rausrücken, was sie bedrückt, dass man ihnen es gar nicht im ersten Moment so anmerkt. Und ich finde auch, da muss man auch bei unseren Worten, die wir wählen, sehr genau aufpassen, was da los ist. Und zu der Helpline, zum Hilfe- und Sorgentelefon, vermute ich mal, dass man da alle Infos bekommt auf ihrer Homepage auf www.ekbo.de.
Danke.
Ja, danke Ihnen. Wenn ich Sie jetzt gerade als Seelsorger angesprochen habe zum Umgang mit dem Krieg in der Ukraine, dann möchte ich Sie aber auch fragen, als Bischof, als hochrangigen Vertreter der evangelischen Kirche. Und da geht es mir vor allem um die viel diskutierte Frage des Umganges mit Waffenlieferungen. Leichte und oder wie auch immer schwere Waffen. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ja, das ist schwer auszuhalten. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist eine Frage, die einen zerreißen kann. Wir sagen ja aus Überzeugung, Frieden schaffen ohne Waffen.
Ja.
Aber hier ist eine Situation, wo wir sagen, du sollst nicht töten gilt, aber beim Morden zuschauen kann auch töten sein. Also wir werden schuldig, ob wir mit Waffen helfen, die dann töten, oder ob wir nicht mit Waffen helfen und dann Menschen wehrlos ausgesetzt sein lassen. Diese Situation kann einen zerreißen, aber ich sage ganz deutlich, der Blick gilt als erstes denen, die wehrlos sind und wie wir ihnen helfen können. Ich habe das jetzt ja schon hier und da gesagt, deswegen, so sehr es einen zerreißt und überhaupt nicht zu unseren Sehnsüchten und unserer biblischen Verheißung so gut passt, aber es gehört zu unserer menschlichen, auch zu unserer christlichen Verantwortung, Menschen nicht wehrlos ausgesetzt sein zu lassen.
Jetzt sagen Sie, wir sagen
ja
das. Für wen sprechen Sie da?
Na, ich spreche als eine Stimme der evangelischen Kirche. Und gut, evangelisch ist das bei uns so, dass das nicht heißt, weil das jetzt ich sage, weil das ein Bischof sagt, müssen das alle so sehen, sondern darüber wird ganz kräftig debattiert in der evangelischen Kirche. Aber ich sage das mit all den, ich habe es ja eben gesagt, mit all dem Ringen darum, da macht es sich niemand leicht, das kann man sich auch nicht leicht machen, aber ich sage das natürlich als Vertreter der evangelischen Kirche.
Es gibt auch die Haltung, dass gesagt wird, als Christ, als Christin und vielleicht sogar auch als Kirche, dass man, selbst wenn vielleicht diese Haltung unrealistisch sein sollte, aber diesen Wunsch und diesem Traum, dass man wirklich ohne Waffen agieren sollte, dass man dem noch stärker nachhängen muss und für den noch stärker eintreten muss.
Absolut. Wir müssen das Bild von dem Frieden, den Gott uns verheißt, und das ist ein Frieden ohne Gewalt und ohne Waffen am Ende. Und wir dürfen das ja immer auch schon vorschmecken, was Gott uns schenkt. Diese Sehnsucht danach und all das, was man dafür tun kann, auch an zivilen Projekten, das müssen wir hochhalten, dem müssen wir nachjagen. Es gab mal vor ein paar Jahren die wunderbare Jahreslosung, suche den Frieden und jage ihm nach. Natürlich, aber zu Ihrem Stichwort realistisch, auch wenn das unrealistisch ist. Also was die Menschen in der Ukraine, die da schutzlos ausgeliefert sind, von dem Wort realistisch oder unrealistisch oder einem Traum nachhängen im Moment halten, das kann man sich ja relativ gut vorstellen. Und deswegen glaube ich schon, ja, wir müssen das Reden von einem anderen Frieden immer wach halten. Das ist das Erste und das Letzte, was wir zu sagen haben. Von Gottes Frieden zu künden, der schrecklicherweise, wie wir im Moment sehen, nicht von dieser Welt ist, aber auf dieser Welt heimisch werden will. Gar keine Frage. Aber wir müssen gleichzeitig uns unserer Verantwortung jetzt stellen. Dem kann ich mich auch nicht wegträumen. Und dazu gehört in dieser zerrissenen Situation auch zu sagen, so schwer es ist, das, was Menschen jetzt brauchen, damit sie nicht wehrlos einem Angriff ausgesetzt sind, das müssen wir auch leisten.
So, jetzt kommen wir zur Bibelstelle und ich bin bei so einem schwierigen Thema, das wir gerade am Wickel hatten, jetzt besonders gespannt, ob uns die Bibelstelle davon jetzt komplett wegführt oder ob sie irgendeine Verbindung da herstellen kann.
Nein, das weiß ich auch noch nicht so genau. Okay. Nicht, dass ich die Bibelstelle nicht kennte, aber wie wir darüber gleich ins Gespräch kommen. Wir haben den Sonntag Misericordias Domini. Okay. Heißt der auf Latein, auf Deutsch von der Barmherzigkeit Gottes oder vom Erbarmen Gottes. Das passt ja dann schon mal doch, glaube ich, ziemlich gut. Wir nennen den im Kirchenjahr auch den Sonntag vom guten Hirten, weil alle Texte, die an diesem Sonntag gelesen werden, etwas mit dem Hirten zu tun haben, dem guten Hirten, mit Jesus als dem Hirten, mit Gott als dem guten Hirten. Da gehört zum Beispiel auch der 23. Psalm dazu, den doch viele Menschen im Ohr haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das sind nicht nur Worte, die irgendwie gut Ende April, Anfang Mai passen, sondern die auch unsere Sehnsucht nach einem Zustand, in dem wir ja auf einer grünen Aue sein können, diese Sehnsucht immer wieder wachruft. Der Text, der jetzt kommt, steht im Johannesevangelium und spielt nach Ostern. Also es tritt auf der auferstandene Jesus. Der ist bei seinen Jüngern. Das ist also eine Szene, die genau in unsere Zeit jetzt gehört, nach Österlich. Johannes 21. Kapitel, ein paar Verse, ich lese. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, also Simon Petrus: Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und spricht Jesus zum dritten Mal zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach.
Auf mich wirkt die ganz schön rätselhaft. Also Sie haben mir schon sehr geholfen, dass Sie immer noch mal betont haben, wer jetzt da zu wem jetzt gerade spricht. Aber ich versuche mich mal anders ranzutasten. Diese Frage, hast du mich lieb, die kenne ich irgendwie am ehesten noch von Kindern oder auch von Liebespaaren, wo so gefragt wird, hast du mich noch lieb, magst du mich noch, bist du noch mein Freund? Und dann kommt ja ganz häufig vom Gegenüber eigentlich so in solchen Beziehungen, ja klar, also so, und dann auch gerne doch dieses, erkennst du es denn nicht? Und könnte das so ein Zugang zu dieser Stelle sein? Also, weil Jesus sagt dann ja, also hüte meine Schafe. Ist das so eine Tat, an der er dann erkennen kann, dass man ihn gern hat? Oder was ist da los? Ich komme da nicht so richtig dahinter. Es ist der Sonntag des guten Hirten. Die Stelle hatten Sie ganz kurz mal so erwähnt. Das ist irgendwie so, ja, ne, der, genau. Gott ist mein Hirte und mir wird's gut gehen. Aber was ist hier los?
Genau, und jetzt bekommt, also mal ganz nüchtern drauf geguckt, was passierte. Also Petrus bekommt den Auftrag, die Schafe zu weiden. Also sprich, ein solcher guter Hirte zu sein. Und gleichzeitig wird er dreimal gefragt, ich übersetze es mal in meine Worte, ob er sich eigentlich klar macht, was er da tun soll und was das für ein Auftrag ist und wie schwer das sein wird. Und das kenne ich nun schon auch so aus dem Leben von uns, dass wir bei bestimmten Dingen, wo man mal gucken muss, weiß der andere eigentlich, was jetzt dran ist und was da auf ihn zukommt, dass man nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal gefragt wird. Bei dem dreimal Fragen will ich mal einmal sagen, ich glaube, dieses Hast du mich lieb dreimal, das hat ganz stark etwas mit einer anderen Szene zu tun, die wir aus der Passionsgeschichte kennen, nämlich wo Petrus dreimal am Feuer gefragt wird, ob er denn auch zu denen gehört, die da diesem Jesus anhängen. Und dreimal sagt er, nö, den kenne ich nicht,
da bis muss der Hahn kräht. Da muss ich mir wirklich nochmal klar machen, und Sie hatten das kurz angedeutet, ja, aber da war ich gedanklich tatsächlich nicht dabei. Das ist der Petrus,
das
den
ist
wir
der
kennen.
Petrus.
Ich hänge mehr an dem Namen Simon.
Ja, okay, deswegen, weil das so kommt.
Simon
Sohn
Petrus.
Des Johannes, genau.
Ja. Achso, das,
ja,
ja, ist,
das
der Petrus,
ist der Petrus,
der dreimal verleugnet hat, bevor so der Hahn krähte.
Und hier wird, wenn Sie so diesen Zugang über die Gefühle nehmen, wie Sie am Anfang gesagt haben, wie ist das, warum wird da gefragt, hast du mich lieb, dann hat diese Szene fast etwas von, da wird erstmal etwas in der Beziehung zwischen Jesus und Petrus aufgearbeitet. Und wenn ich das so sagen darf, fast ein Stück geheilt. Weil dieses dreimal Nein, den kenne ich nicht, in ein dreimal Nein, ich hab dich lieb überführt wird. Und dann trotzdem am Ende ein Stück Traurigkeit. Wir könnten vielleicht auch leichter sagen, Melancholie bleibt. Warum fragst du mich das dreimal? Warum bleibt da etwas in unserer Beziehung immer auch? Und das hat was mit dem Auftrag zu tun. Was heißt das denn, weide meine Schafe? Das heißt, geh in meine Nachfolge jetzt hinein, geh diesen schweren Weg, das sagt Jesus dann am Ende auch, das wird ein Weg sein, kommt diese starke Formulierung, die mir im Leben ungeheuer viel bedeutet, du wirst dahin geführt werden, wo du nicht hin willst. Und in dieser Nachfolge sein heißt ganz oft, Wege gehen und gehen müssen, wo ich nicht hin will. Und auch das, finde ich, ist wiederum etwas, was wir uns gerade heute sehr gut vorstellen können, wenn es darum geht, was heißt denn nun christliches Leben und christliche Nachfolge? Das ist oft auch sehr unbequem und führt in Situationen, wo ich nicht hin will. Vielleicht sogar auch in Überzeugungen im Moment bisweilen, die ich mir nicht hätte vorstellen können, dass ich sie einnehmen muss. Oder wie quer die zur Welt stehen.
Woher weiß Jesus das schon, dass er wohin gehen muss, wo er eigentlich nicht hin will?
Historisch ist das natürlich die Situation schon der ersten Christenverfolgung, die hier durchklingt. Und was hier angekündigt wird, ist sozusagen das Martyrium des Petrus, der Märtyrertod, der ihm bevorstehen wird. Also, dass in den Verfolgungen, im Leiden dieser frühen Christinnen und Christen auch sterben. Das ist ja eine Situation, die wir uns heute, wir hier in Deutschland, in Mitteleuropa, so erstmal nicht vorstellen können. Was Christenverfolgung bedeutet, an anderen Stellen auf der Welt ist das schrecklicherweise immer noch so. Hier wird es jedenfalls Petrus schon mal vorausgesagt. Ich würde es aber weiterfassen. Nämlich als diese Situation des dem christlichen Glauben anhängen, von diesem Glauben erfüllt sein, aber dabei immer wieder auch Erfahrungen machen, Offenbarungen auch bekommen, Augen geöffnet bekommen von Dingen, die ich mir nicht habe vorstellen können, die ich mir vielleicht auch nicht gewünscht habe, weil sich für andere hingeben auch in Situationen führt, wo ich freiwillig vielleicht nicht hingegangen wäre. Was aber zu diesem Weiden der Schafe und christlicher Nachfolge dazugehört.
Also ich habe ja am Anfang mich gefragt, wird mich die Bibelstelle irgendwie wegtragen? Die war jetzt auf jeden Fall so kompliziert, fand ich, dass sie mich rausgeholt hat, weggetragen hat von dem Thema, was wir vorhin hatten. Allerdings auch wieder dahin zurückführt, nämlich wenn es um die Frage geht, sich mit Dingen und auch mit Haltungen vielleicht auseinanderzusetzen oder die zu verändern, wohin zu gehen, wo man eigentlich nicht hingehen will,
so
auch gedanklich.
Und
dann
genau.
Wären wir doch wieder bei den Waffenlieferungen auch.
Ja, ich würde es jetzt nicht so eins zu eins
da. Okay.
Also da würde ich jetzt eher noch mal bei dem anknüpfen, was Sie vorhin gesagt haben. Ich habe ja einen ungeheuer hohen Respekt vor den überzeugten Pazifistinnen und Pazifisten. Ich bin da wahnsinnig beeindruckt von. Und christlicher Pazifismus ist ein ganz, ganz hohes Gut und eine ganz starke Tradition in unserer Kirche über 2000 Jahre. Und sie führt Menschen eben immer wieder auch in diese Situationen zu ertragen, wo sie freiwillig nie hingekommen wären, was aber dann auch zu dieser Nachfolge dazugehört, in diesem ganz überzeugten, fundamentalen Pazifismus. Und ich finde, dem gebührt ungeheure Anerkennung.
Damit kommen wir zur Fürbitte. Und ich muss zugeben, dass ich bei Gebeten immer mal wieder ein zwiespältiges Gefühl habe, dass es manchmal bei mir das auslöst, dass mir durch das Beten erst so richtig bewusst wird, wie hilflos ich bin. Dass ich nämlich merke, ich kann nicht in Anführungsstrichen mehr tun, als zu beten, weil ich bin sonst ein anpackender Typ. Ich setze es einfach um und dann merke ich gar nicht, dass ich nicht gebetet habe, weil ich habe es ja schon geregelt. Ich bin eher so ein Beter in ganz heftig schwierigen Situationen. Dabei weiß ich zumindest vom Kopf her, es ist eigentlich immer gut zu beten. Ja, deswegen freue ich mich jetzt auf die Fürbitte.
Gott, wir danken dir für diese Schöpfung, für das Glück, auf dieser Welt zu sein. Wir danken dir. Und doch, du siehst uns hilflos in diesen Tagen, Wochen, Monaten. Hilflos und in Angst. Wir bitten dich, zeig uns den Weg zum Frieden. Zeig uns das, was wir tun können. Ja, mach uns zum Werkzeug deines Friedens. Und schenk uns die Kraft, für andere da zu sein.
Amen. Wir hatten ja heute durchaus so das ein oder andere Thema, bei dem es keine, wie sagen Mathematikerinnen und Mathematiker gerne, keine eindeutige Lösung oder Klarheit gibt. Da tut es gut, wenn es zumindest etwas sehr Klares und eindeutig Gutes gibt. Der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Passend zum Frühling und dem hoffentlich auch immer noch weiter und schöner werdenden Wetter. Was sind Sie eigentlich so für ein Typ? Also Holzkohle oder Elektro? Wie grillen Sie am liebsten? Grillen Sie überhaupt oder lassen Sie sich nur zum Grillen einladen?
Ja, es ist weniger geworden, das gebe ich zu. Also eine Zeit lang, als die Kinder kleiner waren, haben wir mehr gegrillt, aber... Also wenn dann Holzkohle und vielleicht auch so ein- oder zweimal im Sommer, ist auch ganz schön. Man kann ja auch viel Nicht-Fleisch grillen, sage ich mal.
Ja, da bin ich ein großer Fan von.
Also das muss ja nicht wirklich nicht nur Fleisch sein. Aber nee, so dieses jedes Wochenende in den Grill ziehen, das gebe ich zu, ist nicht meins. Lieber eine Runde Wikingerschach.
Ah ja, da müssen wir wirklich mal gegeneinander antreten.
Ja?
Ja, Wikingerschach, eins meiner Lieblingsspiele
okay,
im Sommer.
Okay.
Ja, ja, das mal. Das halten wir hier fest, auch das notiere ich mir. Wikingerschach, sehr schön. Also, die Outdoor-Saison, die geht wieder los, ob nur mit Grillen oder mit Wikingerschach oder mit beidem. Kommen Sie gut in diesen Sonntag durch diese Zeit.
Einen gesegneten 1. Mai.
Schön, dass Sie dabei sind hier bei Gottesdienst im Gespräch auf Ihrem Radio Paradiso. Wir wünschen Ihnen einen friedvollen Sonntag.